Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
Guten Morgen am Sonntagmorgen. Jetzt gibt es ein Frühstück. Und zwar mit einer Frau, die jahrelang mittendrin war in der Welt der Reichen und Schönen. Guten Morgen, Patricia Riekel.
Guten Morgen.
Viele Jahre Chefredakteurin der Bunten. Und ich habe eine Frage, die muss ich Ihnen sofort stellen, weil die ganz wichtig ist und ich sie sonst vergesse. Was lesen Sie beim Friseur?
Was ich beim Friseur lese? Alles, was ich sonst nicht zu Hause habe. Also die Konkurrenz natürlich, Frauenzeitschriften. Und ich nehme auch oft meine eigenen Zeitungen und Zeitschriften mit.
Ja, aber die Bunte schon auch?
Ja, die Bunte habe ich längst schon gelesen, wenn ich zum Friseur gehe.
Also, brauchen Sie gar nicht mehr. Sie haben auf jeden Fall viel zu erzählen und ich freue mich drauf. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch.
20 Jahre haben Sie das gemacht, Frau Riekel. War das ein Traumjob?
Auf alle Fälle. Ich glaube, für mich hätte es nie eine bessere Position gegeben als die Chefredakteurin von Bunte. Ich habe mir oft als junge Journalistin vorgestellt, was möchtest du eigentlich in diesem Beruf erreichen? Und meine Vision war, dass ich so eine ganz taffe Reporterin bin, die durch die Welt reist und Schicksale aufspürt und mit großartigen Menschen Interviews führt. Dass ich eine Zeitschrift leite und mitgestalte, das hatte ich nicht so im Kopf. Aber das hat sich dann so ergeben. Ich habe erst spät eigentlich entdeckt, dass ich so ein gutes, besonderes Gespür für das richtige Foto habe. Und wenn man Zeitschriften macht, dann muss man die Optik vor allem immer im Kopf haben.
Mhm. Wenn man kein Foto hat, dann braucht man die Geschichte nicht bringen.
Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen. Also ein Foto, ja, also zum Beispiel, was macht man auf den Titel? Die Bunte ist ja ein Magazin, was vor allem von Frauen gekauft und gelesen wird. Und Frauen mögen es zum Beispiel überhaupt nicht, wenn sich die Person auf dem Titel so mit so einer, so links über die Schulter Blick zeigt. Das mögen Frauen gar nicht gerne.
Ist das so was Laszives oder was meinen Sie?
Ja, so, der Typ, I steal your husband, darling.
Ja. Ach so.
Das mögen Frauen nicht so gerne.
Verstehe. So, Sie haben gerade eben schon gesagt, wenn Sie zum Friseur kommen, haben Sie die Bunte schon gelesen. Haben Sie denn ein Abo? Kommt die jeden Donnerstag ins Haus?
Ich kriege lebenslang die Bunte geliefert von meinem früheren Verlag und ich kriege auch die anderen Magazine, für die ich auch verantwortlich war. Also die Freundin, die Elle, die InStyle.
Kriegen Sie alle so?
Kriege ich alle.
Fantastisch.
Ja, bin ich also bevorzugt. Aber ich war ja auch 20 Jahre verantwortlich dafür.
Ja, das stimmt. Ich darf auch lebenslang Antenne Bayern hören. Finde ich auch super.
Da schließe ich mich Ihnen aber sofort an.
Wen verfolgen Sie denn da heute noch besonders?
Das ist eine schwierige Frage. Aber ich finde, wenn man als Journalistin auf dem Boulevard tätig ist, also da, wo sich die Schicksale treffen, wo auch die Reichen und die Schönen, aber auch die Armen und Verfolgten also sich tummeln, sind ja nicht nur die Reichen und Schönen, dann interessiert man sich eigentlich für alle Menschen. Was mich immer so interessiert, und das ist eigentlich schon lebenslang, was machen Menschen, wenn sie plötzlich aus dem Normalzustand ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit geraten? Wie gehen Menschen mit Prominenz um? Und vor allem, wenn diese Prominenz wieder nachlässt. Denn Prominenz, und das ist meine tiefe Überzeugung, Prominenz ist eine Sucht. Das ist eine Droge, ja. Also ich meine, es gibt natürlich Menschen, die von Geburt an berühmt, reich und so weiter sind. Für die ist das vielleicht Normalität. Königshäuser, Mitglieder von Königshäusern. Aber so Leute, die in Castingshows plötzlich berühmt werden oder die als Schauspieler aus dem Nichts plötzlich nach oben schießen, das ist ein anderes Leben, wenn man plötzlich berühmt wird, wenn einen die Leute auf der Straße grüßen, wenn man im Restaurant extra begrüßt wird. Und daran kann man sich ganz schön gewöhnen. Und diese Prominenz, dieses Bekanntsein, wenn das nachlässt, das halten manche nicht aus.
Weil Sie gerade eben die Königshäuser angesprochen haben, müssen Sie mal ganz direkt fragen, finden Sie nicht auch, dass man Kate langsam mal in Ruhe lassen sollte?
Ja, da kann ich Ihnen nicht ganz zustimmen. Wenn ich diesen Job gewählt habe, also wenn sie hat diesen Mann geheiratet, das ist ein Job, den sie übernommen hat, dann ist man nie Privatperson. Außer man zieht sich im Urlaub ganz zurück.
Selbst aber in so einer Ausnahmesituation? Die Frau hat Krebs.
Sie hätte nicht drüber sprechen müssen, zum Beispiel.
Ja, das geht
sie
doch
hätte
nicht.
Sie hätte sich weiter zurückziehen können. Sie hat es aber öffentlich gemacht, was ich übrigens tapfer und gut finde. Und Krebs ist ja nicht ein Charakterfehler, es ist eine Krankheit. Die Millionen Menschen haben Krebs. Und sich hinzustellen, zu sagen, auch ich habe das, ich werde das mutig angehen. Und sie hat ja dann auch allen Zuspruch geschenkt, die auch Krebs haben. Also das finde ich gut, aber jemand, der diese Position hat, der einen Staat mit repräsentiert, sie ist ein Leitidol, sie ist ein Vorbild, sie hat Vorbildfunktion und das ist ein Job. Und sie kann sich ja zurückziehen. Und eigentlich sind auch die Journalisten, wenn man mit ihnen spricht und sie auf eine besondere Situation aufmerksam macht, dann gibt es auch eine Zurückhaltung. Wie damals, als Diana starb und ihre beiden Söhne, minderjährig und jung, da wurde vom Königshaus gebeten, dass man die Jungen so lange in Ruhe lässt, bis sie erwachsen sind. Und das hat auch ganz gut funktioniert.
Und heute ist die ehemalige Chefredakteurin der Bunten, Patricia Riekel, mein Gast. Und ich möchte was sagen, Sie waren ja die Bunte. Ich könnte Ihnen spontan überhaupt nicht sagen, wie Ihr Nachfolger heißt.
Herr Pölzer.
So, Herr Pölzer weiß auch, dass der Boulevard manchmal gnadenlos sein kann. Gibt es eine Geschichte, wo Sie heute sagen würden, boah, das hätte ich vielleicht lieber mal nicht gebracht und die Ihnen fast sogar ein bisschen leid tut?
Ja, das würde ich schon sagen. Aus meiner heutigen Sicht, älter geworden, weiser geworden, würde ich immer sagen, die wichtigste Voraussetzung für Journalismus auf dem Boulevard ist Diskretion. Im richtigen Moment zu sagen, stopp, das geht uns hier nichts an. Natürlich gibt es Geschichten, wo man sagt, da ist ein Prominenter, der hat sich falsch verhalten, der hat ein Problem, der spricht nicht und dass danach gebohrt wird, das finde ich richtig. Aber man kann nicht alles schreiben, was man weiß. Und diese Abwägung, wie weit darf ich gehen, wie weit kann ich jemanden Verantwortung zuschieben, das ist nicht so einfach. Also es gibt sehr viele Menschen, die mit ihrer Popularität natürlich Geld verdienen wollen. Und dazu brauchen sie die Medien. Und da sind sie dann auch gelegentlich geradezu schamlos offen. Und dann dürfen sie sich nicht wundern, wenn man dann auch über sie berichtet.
Sie haben sicher über die Jahre selber auch einen Promi-Status erarbeitet. Sie kennen die Regeln im Geschäft. Was würden Sie nie über sich verraten? Wo ist bei Ihnen die Grenze?
Oh, so viel gibt es gar nicht über mich zu verraten, verraten. Aber mein Privatleben ist eigentlich ziemlich tabu. Also ich würde nicht pausenlos jetzt in den sozialen Medien über mein privates Leben berichten, wo ich mich aufhalte, wo ich mit Herrn Marquardt feiere. Das geschieht ganz, ganz selten. Der einzige Social Media Star in unserem Haus ist mein Hund Emil. Und der darf in den sozialen Medien auftauchen.
Sie haben seit Ihrer Zeit bei der Bunten jetzt mehr Freizeit. Wie sieht denn dann so ein Sonntagmorgen bei Ihnen aus?
Früh aufstehen, wie immer, mit dem Hund raus, Frühstück für meinen Lieblingsmenschen und dann raus an den See.
Oh, das klingt aber wirklich nach einem Traumsonntag. Mhm. Oh, da haben Sie noch viel vor heute. Schön. Ihr erster Tag nach der Bunten war der 1. Juli 2016. Und Sie haben mal gesagt, Sie hätten sich gefühlt wie aus dem Karussell gefallen. War das tatsächlich so dramatisch, wie das klingt?
Dieser erste Tag, den werde ich nie vergessen. Es war so wahnsinnig still. Normalerweise klingelte mein Telefon im Minutentakt. Und plötzlich hörte ich Vögel, Autotüren, Menschen auf der Straße und niemand rief an. Ich habe mich ein bisschen verstoßen gefühlt. Meine Tage, meine Wochen, meine Monate waren ja perfekt gegliedert. Aufstehen, Zeitung lesen, Redaktion gehen, schreiben, korrigieren, Bilder kaufen, Entscheidungen treffen. Und plötzlich sitzt du zu Hause und hast absolut nichts mehr zu tun und muss dir eine neue Struktur suchen.
Das stimmt, aber das ist ja nichts, was plötzlich vom Himmel fällt, sondern das weiß man ja. Ist das nur theoretisch einem klar? Oder Sie hätten ja vorher mal überlegen können, was mache ich denn eigentlich dann?
Ja, da habe ich schon manchmal drüber nachgedacht, was ist dann? Das habe ich weggeschoben Und das Ende meiner Karriere kam ungefähr so wie für viele Leute Weihnachten. Plötzlich ist der 24. da, die Geschenke fehlen, habe ich eigentlich das Essen bestellt. Ich weiß das ganze Jahr, dass der 24.12. kommt. Es gibt Menschen, die spielen Golf oder sind in einem Chor oder kaufen sich dann einen Campingwagen und fahren durch die Weltgeschichte. Die haben dann einen Plan. Ich hatte so einen Plan überhaupt nicht. Ganz ehrlich nicht. Ich bin nicht in ein Loch gefallen. Aber eine Struktur finden, das war am Anfang fand ich schon schwierig. Vor allem für meine Haushälterin. Für die war es am schwierigsten.
Auf einmal waren sie immer da.
Weil ich plötzlich dieses Haus getigert bin. Habe ich gesagt, finden Sie nicht, dass man da mal Staub saugen sollte? Und der Joghurt, der läuft in einen Tag ab. Nehmen Sie den rechtzeitig bitte aus dem Kühlschrank. Und ich möchte mal hier umstellen und, ja. Sie hat mich gekränkt angeschaut und mit der Kündigung gedroht, wenn ich mich nicht aus der Küche entferne.
Aber Sie hatten ja doch ein paar Ideen, was man so im Leben anfangen kann. Sie haben einen Malkurs besucht.
Also ich habe angefangen zu malen, ja. Was bei meinen Freunden, darunter sind viele Galeristen, zu hysterischen Lachanfällen führten. Sie sagten, ich soll etwas tun, was ich kann. Das jedenfalls nicht. Dann habe ich überlegt, ich eröffne ein Café. Aber meine Freundin, mit der ich das plante, ließ mich im Stich. Die wollte also nicht an der Kasse sitzen. Dann wollte ich ein Hotel eröffnen und habe mit meinem Steuerberater darüber gesprochen. Und er sagte, ihre 12 Zimmer mit ihren besten Freunden zu füllen, daran glaube ich nicht. Und sie werden in einem Jahr pleite sein.
Eben, die zahlen ja nichts.
Ja, genau. Also, es war dann aber nicht, es ist nicht dann so schlimm, wie man sich das vorstellt. Ich habe dann ein Buch gemacht über 70 Jahre Bunte. Dann habe ich schon auch Freunde besucht und ich habe, Sie glauben es nicht, ich habe meinen Keller aufgeräumt und dann habe ich versucht, einen Italienischkurs zu belegen und habe auch daran gearbeitet, meinem Hund Dog Dancing beizubringen. Da war ich aber nicht erfolgreich.
Sie waren beim Dog Dancing Kurs mit ihr.
Dancing. Ja. Das ist, wenn zwischen Hund und Frauchen eine absolute Harmonie besteht und der Hund jede Bewegung ausführt, die sie von ihm fordern.
Ja.
Mein Hund hat sich symbolisch mit der Pfote an die Stirn getippt und gesagt, lass mich zufrieden.
Woran ist es denn gescheitert? Jetzt am Hund oder an Ihnen?
Also ich glaube, dass ich für meine vielen Kollegen, es waren so bestimmt zwischen 80 und 100 insgesamt, war ich, glaube ich, eine gute Anlaufstelle und habe, glaube ich, auch guten Kontakt gehabt und konnte auch das Heft so gestalten, wie es mir vorschwebte oder viele Kollegen überzeugen, diesen Weg mit mir zu gehen. Aber ein Hund, das ist was anderes. Ja? Der Hund, da muss man sehr streng sein. Es geht mir so ein bisschen ab.
Wobei ich die Vorstellung, Patricia Riekel tanzt mit ihrem Hund Cha-Cha-Cha, schon irgendwie ja. Gefällt mir.
Sehen Sie, ich hab auch so eine schöne Vision gehabt, dass es gibt ein bisschen Musik, der Hund tanzt um mir rum und macht dies oder jenes. Aber der Emil ist nicht so jemand, der macht das nicht. Der hat einen eigenen Kopf und jeder kriegt den Hund, den er verdient.
Welche Schlagzeile hätten Sie denn gerne mal über sich selber gelesen?
Erstmal guten Morgen. Eine Schlagzeile über mich. Patricia Riekel verlängert ihren Vertrag als bunte Chefredakteurin bis zum Lebensende.
Mhm. Daraus ist leider nichts geworden.
Nein.
Aber Sie sind trotzdem fröhlich. Das freut mich. Sie sind seit vielen Jahren, und das ist ja kein Geheimnis, mit Helmut Markwort liiert. Das ist der Erfinder von Antenne Bayern, wenn man so will. Mhm. Den Fokus hat er aufgebaut. Ein sehr umtriebiger Medienmensch. Der war auch schon zu Gast hier im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Und der hat mich zurechtgewiesen, weil ich habe immer von seiner Frau Patricia Riekel gesprochen. Aber haben Sie mittlerweile heimlich geheiratet?
Nein, wir haben nicht heimlich geheiratet. Wir führen, wenn Sie so wollen, eine wilde Ehe, aber eine Partnerschaft auf Augenhöhe, wo auf beiden Seiten Respekt und Bewunderung herrschen, das finde ich viel wichtiger als irgendein Schein.
Wissen Sie, was der noch erzählt hat? Hm? Der hat noch erzählt, dass er nie eine Bunte komplett gelesen hat.
Ja, das glaube ich gerne. Als ich die Bunte übernommen habe, haben mir viele gedacht, da arbeitet der große Helmut Markwort mit. Die Wahrheit ist, dass ich ihm nie, das kann ich jetzt nach diesen vielen Jahren sagen, einen Titel vorgelegt habe, um ihn zu fragen, wie findest du das? Das haben wir also wirklich strikt getrennt. Allerdings, wenn ich sein Tagebuch nicht gelesen habe, in Fokus, das fand er nicht erfreulich. Da wurde ich zurechtgewiesen.
Sein Tagebuch. Also vielleicht überlegen Sie sich das mit der Ehe ja sowieso nochmal. Denn Sie haben mal gesagt, mein Mann ist Vollgast bei uns zu Hause. Er muss nichts machen.
Genau.
Ist das Ihre Entscheidung oder ist er ein Chauvi?
Nein, vielleicht ist er ein Pascha vom alten Stil. Aber wenn ich um Hilfe bitten würde, ich bekäme sie jederzeit. Aber die Frage, wer die Teller rausträgt, wer die Geschirrspülmaschine einräumt und den Handwerker reinlässt und so weiter. In dem Fall ist der Haushalt ganz meine Sache. Und deswegen haben wir auch keinen Streit. Ich glaube auch nicht, dass Herr Marquardt jemals einen Teller in die Geschirrspülmaschine getan hat. Ich glaube, er hat mich auch mal irgendwann gefragt, haben wir eine Geschirrspülmaschine? Ja, nein, er ist auf einem anderen Gebiet hilfreich, loyal, großzügig und überhaupt der tollste Mensch auf der Welt für mich.
Und Sie sagen, der Ruhestand hat Ihre Beziehung durchgerüttelt. Was ist denn da passiert? Ich brauche bitte alle Details.
Also das ist richtig, denn ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Wer bin ich, wenn ich nichts mehr bin? Mhm. Und da habe ich so ein bisschen so kleine partnerschaftliche Geheimnisse verraten. Auch wie das, ich habe natürlich auch mit Freundinnen gesprochen und die in ähnlicher Situation waren wie ich und die sagten plötzlich, dass so Kleinigkeiten, über die man Jahre hinweg sieht, die fallen einem auf, um nicht zu sagen auf die Nerven. Die Art und Weise zum Beispiel, wie dein Partner morgens ins Brötchen beißt und das knackt so und knirscht, ja. Oder wie vielleicht der Partner so ein bisschen am Frühstück hinlümmelt oder nur in der Zeitung liest. Das hat man all die Jahre, weil man ja dann auch schnell weg musste, vielleicht geflissentlich übersehen. Und jetzt ist es ein Thema. Mhm. Und da muss man sich dann auch erst daran gewöhnen. Nur weil man selber eine neue Struktur für sein Leben sucht, heißt es ja nicht, dass der andere das auch tut. Der ist auch ein bisschen schockiert. Wir hatten natürlich kleine Krisen. Wir haben zum Beispiel einen sehr großen, langen Esstisch. Und der Esstisch ist normal hoch, aber ich bin etwas kleiner. Und man möchte sagen, dieser Tisch ging mir so ein bisschen bis zur Brust und bis zum Kinn fast. Also am ersten Tag meiner Rente, meiner Ruhezeit, habe ich einen Schreiner geholt und habe den Tisch und seine sechs Beine ein bisschen absägen lassen, damit ich da normal sitzen kann. Und war sehr stolz, weil plötzlich war das ein Tisch, an dem ich nicht nur essen, sondern auch lesen und arbeiten konnte. Abends kommt mein Lieblingsmensch nach Hause, will sich an den Tisch setzen und sagt, was ist denn hier los? Ich kriege meine Knie nicht mehr darunter. Also ich kann nur noch seitlich an diesem Tisch sitzen. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Glücklicherweise hatte die Haushälterin die sechs abgesägten kleinen Teilchen von dem Tisch noch da. Und der Schreiner musste sie also wieder
dran nageln.
Und mein Mann hat mich darauf hingewiesen, dass er auch in diesem Haus lebt.
Sie wollten mal ein modernes Ehebuch schreiben. Wie schaffe ich es, ein Leben lang meinen Mann zu lieben? Was ist denn daraus geworden?
Ja, eigentlich, also der Titel heißt eigentlich, so wie ich ihn im Kopf habe, das ist auch die Hauptaussage, will ich Recht behalten oder einen schönen Abend haben? Und ich glaube, das ist ein guter Spruch für viele Beziehungen, ob verheiratet oder nicht. Und ich glaube, dass Streit überbewertet ist. Ich halte auch nichts von gefühlvollem Streit und Streitregeln und so weiter. Warum überhaupt streiten? Und bei uns zu Hause habe ich beschlossen, Herr Marquardt hat immer Recht. Und falls er nicht Recht hat, tritt Regel Nummer 1 in Kraft, er hat Recht. Und ich weiß sowieso, wer Recht hat.
Ich habe mich gefragt, hat das Interesse an Yellow Press durch Social Media eigentlich über die Jahre so ein bisschen abgenommen?
Also Social Media hat natürlich eine ganz große Auswirkung auf die Boulevardpresse, weil die ganzen Stars jetzt sich selber präsentieren, aber natürlich immer nur von der besten Seite. Schicksalsschläge, Fehlerverhalten, Abstürze und so weiter, das werden sie natürlich nicht öffentlich machen. Und ich glaube, der Boulevard ist einfach notwendig, weil es wird dann richtig eingeordnet. Es geht um den Zeitgeist, es geht darum, wer sind die wahren Idole. Und die Menschen gucken lieber dahin, wo es schön ist, als in die Richtung, wo es nach abwärts geht.
Sie hatten mal, haben Sie erzählt, fast 2000 Kontakte in Ihrem Handy. Wie viele sind es heute noch?
Ich habe nicht nachgezählt, aber ich habe bestimmt über 1000 gelöscht, weil das einfach nur noch Datenmüll in meinem Telefon ist. Ja. Die Telefonnummer von Stars, wie sagen wir mal, wie erreiche ich George Clooney oder auch wie
Sie
erreiche ich...
Sie hatten die Nummer von George Clooney?
Nicht direkt, aber von jemand, der ihm ganz nahe war.
Okay, und die haben Sie jetzt nicht mehr?
Nein, wozu? Und ich habe auch nicht mehr die Nummer von Frau Merkel in mein neues Handy übertragen, weil früher gab es Anlass, mit ihr zu telefonieren. Aber wie würde das aussehen, wenn ich jetzt anrufe und sage, hallo Frau Merkel, grüß Sie Gott, wie geht's Ihnen eigentlich? Ich bin jetzt auch, Sie sind auch im Ruhestand, ich auch. Wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Ja. Also so weit war unsere Beziehung nicht.
Ja, und im Zweifel hat die ja auch eine neue Telefonnummer. Vielleicht stimmt die ja gar
das,
nicht mehr.
Ja, das habe ich nicht ausprobiert. Es reicht, wenn man die Telefonnummern seiner Freunde hat.
Sind denn in dieser Branche Freundschaften im klassischen Sinne überhaupt möglich? Weil also gerade in Ihrer Zeit als Chefredakteurin, jeder Mensch, den Sie getroffen haben, der muss ja irgendwie auch im Hinterkopf haben, möglicherweise plaudert sie das aus.
Ja, also wir reden jetzt von Boulevard-Prominenz.
Ja.
Und das ist natürlich schon so. Wenn du Chefredakteurin von Bunte bist oder auch von anderen Magazinen, dann bist du eine wichtige Person für die Karriere und man versucht freundschaftlich anzudocken, damit, wenn es schwierige Fälle gibt, dass man dann vielleicht anruft und sagt, ach Frau Rickel, können Sie nicht auf diese Geschichte doch bitte verzichten. Solche Sachen sind übrigens auch vorgekommen, aber da muss man professionell sein. Aber ich habe trotzdem in meiner Zeit einige tolle Frauen kennengelernt, mit denen ich immer noch befreundet bin.
Sagen Sie mal so einen Namen. Wer ist eine ganz tolle Frau?
Eine ganz tolle Frau ist Vicky Leandros, die wirklich eine gute Freundin ist. Ja? Eine, die für dich kocht, wenn du auch mal krank bist. Ich mag sehr gerne auch Frau Ferres. Mhm. Die Froni ist auch eine gute Freundin. Und da gibt es schon einige.
Patricia Riekel. Frau Riekel, jetzt müssen Sie uns Ihr letztes Geheimnis verraten. Oh.
Nein, ich erzähle Ihnen mal eine schöne Geschichte. Helmut Kohl war ja noch nicht gerade der Womanizer, denkt man. Ja? Mhm. Ich war zu einem Interview bei ihm eingeladen und ich gucke ihn an und dann ist mir sozusagen aus meinem Mund rausgekommen, Sie haben wirklich schöne braune Augen. Hat er nämlich wirklich gehabt. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, das weiß ich. Dann ist er zu einem Schrank gegangen und da hat er ein Pillendöschen, glaube ich, war das so ein kleines Döschen rausgenommen und hat es mir geschenkt. Und alle Frauen, die er sympathisch fand, die bekamen von ihm so ein kleines Silberdöschen geschenkt. Und ich fand, im Gespräch konnte der ganz zart sein, ganz zart beseitet und ganz nett. Und wenn er eine Frau mochte, dann war der netteste Mann. Und dann gibt es noch jemand, das ist der Fritz Wepper. Der Fritz Wepper war von vielen, vielen prominenten Männern, die ich kannte, der charmanteste. Und einmal waren wir auf einem Fest, also er war eingeladen, ich war eingeladen und wir tanzen. Ein wunderbarer Tänzer, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja? Und wir tanzen und plötzlich tanzt er mit mir zur Tür raus und sagt, komm, lass uns nach Venedig ausreißen. Und ich sage, großartige Idee, Fritz, nehmen wir deine Frau und meinen Mann mit. Und er sagt, wir tanzen, glaube ich, wieder zurück ins Lokal. Und ich kann aber auch noch über einen lebenden Mann etwas erzählen. Mhm. Edmund Stoiber. Außer Fritz Wepper, muss ich sagen, ist Edmund Stoiber der beste Tänzer, mit dem ich je auf dem Parkett war. Ich würde den Edmund Stoiber immer sagen, er wäre der Kandidat für Let's Dance, weil er einfach leichtfüßig, elegant führt, ja?
Großartig. Also das hat jetzt wirklich Spaß gemacht mit Ihnen, das kann ich nicht anders sagen. Vielen herzlichen Dank, Patricia Riekel, für diesen Sonntagvormittag. Und ich wünsche Ihnen das Allerbeste und ein fröhliches Leben. Bleiben Sie gesund.
Danke. Und ich wünsche auch allen Hörerinnen und Hörern einen wunderbaren Sonntag. Und ich fahre jetzt an den Starnberger See. Das ist nämlich da, wo der Himmel auf Erden beginnt.
Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.